SRF 1.
Rendezvous um 12.30 Uhr. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Hatten Sie schon rassistische Kommentare auf einen Post auf Facebook? Haftbar dafür sind Sie nicht, sagt das Bundesgericht. Er sorgte sich, ob er in Russland problemlos einreisen könnte. Nun ist er unbehelligt zurück in der Schweiz. Der frühere Russland-Korrespondent erzählt über die Stimmung in Moskau. Er war zu gut in seinem Job. Der Drogenmafia-Jäger Paraguays wurde erschossen am Strand in den Flitterwochen und halb Südamerika jagt jetzt die Täter. Bei der Verlagerung von Gütern von der Straße auf die Schiene kommt die Schweiz ihrem Ziel einen Schritt näher. Der Bund unterstützt den Bau eines Umlagerungsterminals in Mailand. Die Vizepräsidentin der Alpeninitiative, Ständerätin Marina Carobbio, ist zu Gast im Tagesgespräch um 1. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Viele von uns tun es, einen Artikel auf Facebook teilen. Was aber, wenn man den Artikel mit einer gepfefferten Botschaft versieht und dann in den Kommentaren rassistische und damit strafbare Kommentare provoziert? Ist man für die Kommentare im eigenen Facebook-Account mitverantwortlich? Nein, sagt das Bundesgericht im Fall des Neuenburger SVP-Politikers Yvan Perrin. Andreas Stüdli über ein wegweisendes Urteil.
Die Infektion breitet sich aus. Mit diesen Worten hatte Yvan Perrin den Text zu einer muslimischen Schule im grenznahen Frankreich auf Facebook gestellt. In den Kommentaren wurden darauf ein Bild eines Flammenwerfers veröffentlicht, ein anderes eine Guillotine. Die Neuenburger Justiz verurteilte insgesamt 6 Kommentarschreiber wegen eines Verstoßes gegen die Antirassismus-Strafnorm, nicht aber Yvan Perrin, der den Text veröffentlicht hatte. Die Neuenburger Staatsanwaltschaft nahm nach der Anzeige eines Vereins aber auch gegen Perrin Ermittlungen auf und befand, der SVP-Politiker habe sich ebenfalls strafbar gemacht, weil er die rassistischen Kommentare nicht gelöscht habe. Die Neuenburger Justiz sprach Perrin dann aber frei, das stützt nun auch das Bundesgericht. Es gebe keine gesetzliche Pflicht zur Überwachung und zur Betreuung eines Social-Media-Kontos. Zudem habe Perrin nicht gewusst, dass unter seinem Beitrag Drittpersonen rechtswidrige Kommentare geschrieben hätten. Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Bundesgericht mit Facebook befasst. Es hatte bereits vor 2 Jahren klargemacht, dass man sich unter Umständen strafbar macht, wenn man bei einem eheverletzenden Beitrag den Daumen für «Gefällt mir» anklickt oder den Beitrag teilt. Vor allem dann, wenn man einen ehrverletzenden Beitrag zugleich auch kommentiert.
Andreas Stüdli aus Lausanne und damit nach Zürich zur Nachrichtenübersicht mit Mario Sturni.
Nach Finnland will auch Schweden über einen Beitritt zum Verteidigungsbündnis NATO entscheiden. Dazu wurde heute ein Parlamentsbericht veröffentlicht, der aufzeigt, was der Beitritt für Schweden bedeuten würde. Er kommt zum Schluss, dass der NATO-Beitritt die Sicherheit in Nordeuropa verbessern und das Risiko eines militärischen Konflikts verringern würde. Laut dem Bericht würde Russland Schweden im Falle des NATO-Beitritts nicht angreifen, sagte die schwedische Außenministerin. 6 schwedische Parteien haben den Schlussfolgerungen des Berichts zugestimmt. Am Sonntag entscheiden die regierenden Sozialdemokraten über ein Beitrittsgesuch. Bereits gestern hatte sich die finnische Regierung für einen NATO-Beitritt ausgesprochen. Angesichts hoher Preise für Strom und Gas führt Spanien eine Preisobergrenze ein. Die Regierung hat beschlossen, den Preis für eine Megawattstunde Gas auf 40 Euro festzulegen. Zum Vergleich, im letzten Quartal war der Durchschnittspreis mit 80 Euro doppelt so hoch. Innerhalb eines Jahres soll der Referenzpreis dann auf 50 Euro ansteigen. Gemäß der spanischen Regierung dürften damit die Kosten für mehr als ein Drittel der Privatpersonen und 70% der Industrie umgehend sinken. Zuvor hatte die Europäische Kommission grünes Licht für die Marktregulierung gegeben. Spanien und Portugal hatten zusammen vorgeschlagen, die Preise zu begrenzen. 44 Milliarden Dollar. Für diesen Betrag will der Multimilliardär Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter kaufen. Jetzt hat Musk aber das Kaufverfahren vorläufig ausgesetzt, wie er in einer Nachricht auf Twitter schreibt. Er wolle abwarten, bis Details über die Anzahl von falschen Twitter-Konten bekannt würden, also Konten, hinter denen keine echten Personen stecken. Ins Vereinigte Königreich, genauer nach Nordirland. Dort droht die Politik gelähmt zu werden. Denn die pro-britische protestantische Partei DUP hat in den Medien angekündigt, bei der ersten Sitzung des neu gewählten Regionalparlaments nicht für einen Parlamentspräsidenten stimmen zu wollen und damit das Parlament praktisch zu blockieren. Grund für den Schritt ist der Protest der DUP gegen das Nordirland-Protokoll, welches die Zollregeln für Nordirland seit dem Brexit regelt. Die Partei befürchtet, dass sich Nordirland deswegen vom Rest des Königreichs entfremdet. Der Streit blockiert auch die Regierungsbildung in Nordirland. Die DUP weigert sich, mit der katholisch-republikanischen Partei Sinn Féin eine Einheitsregierung zu bilden. Südkorea bietet seinem abgeschotteten Nachbarland Nordkorea an, Corona-Impfstoffe und andere medizinische Güter zu schicken. Das teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Gestern hatte Nordkorea den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es teils sonnig, teils bewölkt und nur stellenweise ziehen noch Regenschauer vorüber. Morgen Samstag setzt sich tagsüber ziemlich sonniges Wetter durch. In den Alpen und im Süden gibt es einzelne Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad im Norden und bei 26 Grad im Tessin.
Der Westen stellt sich mit aller Kraft hinter die Ukraine und gegen Russland. Heute erklärt die EU, sie unterstütze das Land mit weiteren 500 Millionen Euro. Damit erhöht sich die Militärhilfe der EU für die Ukraine auf 2 Milliarden Euro. Auch der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen verurteilt Gräueltaten in russisch besetzten Gebieten und weist in einer Resolution auf Fälle von Folter, Erschießungen und sexueller Gewalt hin. Nur China und Eritrea stimmen gegen die Resolution, 12 enthalten sich. Russland steht also ziemlich isoliert da. Wie wirkt sich das auf die Russinnen und Russen aus? Christoph Franzen ist aus Moskau zurückgekehrt. Ich fragte ihn, wie würden Sie die Stimmung in Moskau beschreiben?
Ja, es hängt wirklich ganz stark davon ab, mit wem man spricht. Also wenn man mit jemandem Kontakt hat von der eher pro-westlich eingestellten Seite, also liberale, progressive Moskauerinnen und Moskauer, die sagen, Russland geht gerade auf eine Katastrophe zu. Die haben insbesondere Angst, dass eine Generalmobilmachung ausgerufen werden könnte und dass dann sie selber oder zum Beispiel ihre Söhne auf einmal in die Armee müssen. Die sind also quasi in einer Schockstarre. Ganz auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel die Imperialisten, die genau das fordern. Die sagen, Russland muss mehr tun für den Sieg. Es braucht eine solche Mobilmachung. Und das sind auch diese Kreise, die interessanterweise die Regierung noch öffentlich kritisieren können. Aber ich glaube, eine große Menge, die wurstelt sich so durch, die weiß schon Bescheid über den Krieg, die nehmen ein bisschen die offiziellen Nachrichten und alles wahr, aber die versuchen so weit wie möglich ihr Leben zu leben und nicht allzu viel mit diesen Geschehnissen in der Ukraine zu tun zu haben.
Als Russland um die Krim kämpfte, war ja die Unterstützung in Russland dafür ziemlich groß. Wie ist denn das jetzt ganz konkret, was das Engagement in der Ukraine, was diesen Krieg angeht?
Ja, ich persönlich finde, das ist etwas ganz anderes jetzt. Ich kann mich gut erinnern, damals war es wirklich eine große Euphorie. Krim nasch, die Krim gehört uns, war damals der Slogan. Und man hatte so das Gefühl, das tut den Menschen wirklich gut. Das wärmt die Seele, insbesondere auch bei Menschen in fernen Regionen, die vielleicht sonst ein schwieriges Leben haben. Denen hat das einfach wohlgetan, dass Russland Stärke gezeigt hat. Dieses Mal mag vielleicht die Unterstützung offiziell auch hoch sein, aber es ist ein anderes Gefühl. Es ist eher passiv. Man sieht wenig von diesen Symbolen der jetzigen Kriegsführung, zum Beispiel den Buchstaben Z, der eigentlich für diesen Krieg steht. Das sieht man relativ wenig und in den Gesprächen ist es auch eher so, ja, es musste vielleicht sein und man musste da mal etwas machen. Aber es ist bei weitem nicht mehr die Euphorie, die wir 2014 gesehen haben.
Sind eigentlich die Sanktionen des Westens mittlerweile in Moskau bei den Menschen spürbar?
Ja, auf den ersten Blick nicht. Also wenn ich in die Läden gegangen bin, habe ich eigentlich alles gesehen. Also Nahrungsmittel, Lebensmittel, auch Gebrauchsartikel. Das sieht eigentlich alles aus wie früher. Aber es ist natürlich schon so, es hat einiges geändert. Es gibt keine Direktflüge mehr in den Westen. Die Preise sind gestiegen. Man spricht so von 15-20%. Das ist das, was wirklich alle spüren und sich auch darüber beklagen. Zum Teil sind Medikamente nicht mehr alle erhältlich. Ersatzteile für Autos zum Beispiel fehlen auch. Und dann sind natürlich die großen westlichen Firmen, die zum Teil ihre Tore geschlossen haben. Und das ist natürlich insbesondere schmerzhaft für die Moskauerinnen und Moskauer, die eigentlich sich daran gewohnt haben in den letzten Jahren.
Beobachter äußerten zu Kriegsbeginn die Befürchtung, die Sanktionen würden die russische Bevölkerung dazu bringen, sich hinter ihrer Regierung, sich hinter dem Präsidenten Putin zu scharen. Ist das eingetreten?
Ja, ich glaube, ein Stück weit schon, ja. Vor allem in den Gesprächen jetzt mit westlichen Journalisten ist schon eine Trotzreaktion spürbar. So in dem Stil, also mit Sanktionen kann man Russland nicht in die Knie zwingen. Und wir haben schon ganz andere Sachen erlebt und andere Sachen durchgemacht und wir sind immer noch da. Aber das Ganze ist natürlich eine Momentaufnahme. Die Schmerzesgrenze, die ist wohl noch nicht erreicht. Das wird noch Monate dauern können, aber wenn der Krieg weitergeht, wenn die Sanktionen immer stärker wirken, dann ist das die große Frage, wie lange das diese Unterstützung für die Regierung wirklich bleibt und wenn sie nicht mehr da ist, wie sie sich dann äußern wird.
Sagt der langjährige Fernsehkorrespondent des Schweizer Fernsehens in Russland, Christoph Franzen, im Rendezvous. Und so geht es hier weiter. Gewählt wird am Sonntag übermorgen in Nordrhein-Westfalen. Es ist ein Stimmungstest für ganz Deutschland. Gewählt wird übermorgen auch in Libanon. Doch wie geht das praktisch ohne Strom und ohne Internet?
How are we doing it? Well, we're doing it. We're doing it the Lebanese way.
Auf libanesische Art geht das, erzählt eine der Kandidatinnen in unserer Rendezvous-Reportage. Und kurz vor eins beleuchten wir einen Mordfall, der einen ganzen Kontinent beschäftigt. Es geht um internationalen Drogenhandel und um korrupte Politiker. Zuerst aber zur früheren Diplomatin, die nun Schweizer Flüchtlingspolitik macht. Es ist ein steiler Einstieg. Christine Schraner-Burgener ist seit gut 4 Monaten Chefin des Staatssekretariats für Migration und steht von Anfang an mitten im Sturm angesichts der Ukrainerinnen, die Zuflucht in der Schweiz suchen. Wie schlägt sich die Diplomatin als Krisenmanagerin? Inlandredaktorin Sabine Gorge.
Immer wenn sie auf einen neuen Botschaftsposten im Ausland gekommen sei, habe sie sich sehr schnell den Krisenplan geben lassen, sagt Christine Schraner-Burgener. Und das tat sie auch anfangs Januar als neue SEM-Chefin.
Und dann hat man mich gefragt, ja, warum? Oder weil das eben nicht eine Botschaft ist, wo man Schweizer evakuieren müsste. Und dann habe ich gesagt, ja, das Naheliegendste ist Ukraine.
Hatte sie eine Vorahnung?
Ich bin jetzt nicht so Spezialistin auch für Russland und Ukraine, aber ich bin etwas sensibilisiert auf Krisen. Aber dass es dann tatsächlich ein paar Wochen später dazu kam, das hätte ich nicht gedacht.
Der Krieg und damit verbunden die Flüchtlinge. Es ging Schlag auf Schlag. Zum ersten Mal überhaupt aktivierte die Schweiz den Schutzstatus S. Unzählige Gastfamilien nahmen Geflüchtete auf und ein Ende ist nicht abzusehen. Nach neuesten Prognosen rechnet das SEM mit 80.000 bis 120.000 Flüchtlingen bis im Herbst. Christine Schraner-Burgener wurde zur Krisenmanagerin.
Ich habe gerne, wenn ich etwas Sinnvolles machen kann. Und das ist jetzt hier auch wieder der Fall. Wir geben den Leuten, versuchen ein Dach über den Kopf zu geben. Und dann finde ich das befriedigender als irgendeine Arbeit, wo ich denke, ja, man braucht mich nicht.
Den Wechsel aus der Diplomatie ins Bundesamt, vom Ausland ins Inland, bereut sie nicht.
Noch keine Sekunde.
Denn
das Prinzip ist etwa das Gleiche, das ich im Ausland getan habe, aber jetzt einfach für die Schweiz in der Schweiz.
Nämlich Lösungen zu finden. 1991 trat sie in den diplomatischen Dienst ein. Es folgten unter anderem Stationen in Dublin und Bangkok. Nach 3 Jahren als Botschafterin in Berlin wurde sie 2018 zur UNO-Sondergesandten für Myanmar ernannt und verhandelte in der Folge fast Tag und Nacht zwischen den Konfliktparteien, dem Militär und den geflüchteten Rohingyas, versuchte, eine friedliche Lösung zu finden.
Ich verstehe jetzt sicher besser als vielleicht vor 20 Jahren, was es bedeutet, vertrieben zu werden, was es bedeutet, kein Zuhause mehr zu haben, verletzt worden zu sein, Folteropfer, auch sexuelle Gewalt.
Diese Erfahrungen aus dem Ausland seien jetzt in der Ukraine-Krise auch in der Schweiz sehr wertvoll. Bis jetzt scheint sie Erfolg zu haben, denn wen man auch fragt, ob Diplomatin oder Politiker, es gibt Lob für ihre Arbeit und ihre Art. Auch von einer, deren Organisation oft mit dem SEM gar nicht einverstanden ist, von Miriam Behrens, der Chefin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe SFH.
Die Staatssekretärin ist sehr hemdsärmelig, also sie schaut sich die Situation an, sie sieht gerade Verbesserungsmöglichkeiten, die sie einleitet, sie setzt sich auch selber mal ans Registrierungsdesk und sagt, ich will das gerade mal ausprobieren, wie das läuft, und dieses Hands-on, das beeindruckt mich, also sie versucht wirklich den ganzen Prozess zu verstehen und sucht sofort nach Lösungen.
Doch es gibt auch Kritik. In den letzten Tagen wurden zum Beispiel Fälle bekannt, wo ukrainische Familien bei der Verteilung auf die einzelnen Kantone auseinandergerissen wurden. Da soll in Zukunft besser hingeschaut werden und Ausnahmen sollen möglich sein, verspricht Christine Schraner-Burgener. Ihr Engagement in dieser Krise zeigt sie übrigens auch privat. Bei ihr wohnt seit 10 Tagen eine junge Frau, geflüchtet aus Charkiw in der Ukraine.
«2022 ist für Deutschland ein besonderes Jahr. Es ist nämlich ein verkapptes Wahljahr, denn es finden gleich 4 Landtagswahlen statt. Das heißt, in einem Viertel der deutschen Landesparlamente gibt es Wahlen. Übermorgen in Nordrhein-Westfalen. Diese Wahl gilt als kleine Bundestagswahl. Jeder 4. Wahlberechtigte in Deutschland kommt von dort. Sieg oder Niederlage in Düsseldorf sind darum für die Parteien auch im Bund von großer Bedeutung. Dieses Mal zeichnet sich ein knappes Rennen ab zwischen der CDU, die die schwarz-gelbe Regierung anführt, und der SPD, die zurück an die Macht will. Deutschland-Korrespondentin Simon Fazer.
Recklinghausen letzten Samstag. Ein CDU-Tross empfängt Hendrik Wüst für einen Wahlkampfspaziergang. Der Posten als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen war für den 46-Jährigen, man könnte fast sagen, ein Geschenk. Er hat es erhalten, nachdem sich Vorgänger Armin Laschet nach verlorener Schlacht ums Kanzleramt zurückzog. Es passt also nicht schlecht, dass Hendrik Wüst jetzt auch Geschenke verteilt in der hübschen Altstadt.
Alles Gute. Aber alles Gute Ihnen auch. Danke.
Rosen für die Damen kurz vor dem Muttertag. Es ist primär ein langgezogener Fototermin.
Hendrik, danke. Wollen wir mal ein Foto mit den Landtagskandidaten? Wir machen jetzt gerade so eine schöne Treppe.
Lasse, kleiner, kluger Fan mit 3 Zehen.
Er ist ein sehr netter Mensch, der auch sich viel Mühe gibt. Und dass man hier in unsere Stadt kommt, ist auch was sehr Besonderes, weil wir gehören ja nicht zu den größten Städten in Deutschland, aber wir sind der dicht besiedelste Kreis in Recklinghausen. Und das ist ein junger Mann, nicht immer so ein Alter. Und der bringt neuen Wind rein und dann muss er da, der muss das jetzt schaffen hier.
Der Druck ist tatsächlich groß für Wüst, es zu schaffen. Er war bis vor kurzem noch Verkehrsminister und kann nicht auf den Amtsbonus setzen, wie ein SPD-Anhänger mit Blick auf die Umfrage bemerkt.
2% Vorsprung für den Ministerpräsidenten, für den amtierenden Ministerpräsidenten, der normalerweise bei 60-70%, er ist Pop-up-Präsident und Praktikant im Grunde, aber das ist total schwach.
Hendrik Wüst selbst gibt sich optimistisch.
Ja, der Bekanntheitsgrad ist natürlich noch nicht da, wo der Bekanntheitsgrad ist von Leuten, die 10 Jahre im Amt ist. Aber in den letzten 200 Tagen ist da auch richtig was passiert. Viele Leute sprechen mich mit Namen an. Daran merkt man, okay, sie kennen einen, sind ein bisschen überrascht, dass man jetzt nicht nur im Fernsehen da ist, sondern auch persönlich. Es funktioniert.
Wüst kämpft nicht für sich allein. Auch CDU-Chef Friedrich Merz braucht den Erfolg auf dem Weg dazu, der Partei neues Profil zu verleihen, wie er es versprochen hatte. Vor 5 Jahren holte die CDU in Nordrhein-Westfalen den Sieg. Kanzlerin Merkel gab den entscheidenden Schub. Auch Merz ist sehr engagiert, auch wenn sein Wahlkampf den Weg über die Ukraine nahm.
Gebundenen Arbeitsplätze in der Metallindustrie. Auch dafür müssen wir kämpfen.
Am Vortag war der SPD-Hauptkonkurrent Thomas Kutschaty unterwegs, 50 Kilometer weiter südlich. SPD-Stimmen zurückgewinnen ist sein Ziel. Vor 5 Jahren waren besonders viele zur CDU gewechselt. Gewinnen kann man hier nur mit gutem Resultat im Ruhrgebiet. Obwohl Bildung und soziale Gerechtigkeit letztes Mal wahlentscheidend waren, schiffte die SPD ab. Man hat gelernt.
Das ist etwas, was mich sogar richtig wütend macht. Wenn ich in die Augen von Kindern gucke, die ich in Kitas sehe, wenn man da unterwegs ist und sieht diese Träume, Wünsche und Hoffnungen von kleinen, jungen Menschen auch, dass aber ihre Zukunftsperspektive mehr von der Herkunft abhängt als von ihrem Fleiß und Talent, das dürfen wir nicht weiter zulassen. Und deswegen lasst uns dafür kämpfen, dass jedes Kind die gleichen Chancen auf das Leben hat.
Man habe sich auf die Grundwerte zurückbesonnen, so Kutschaty im vorletzten Kabinett, SPD-Justizminister.
Wir sind ja nicht ohne Grund abgewählt worden 2017, dass viele uns nicht mehr zugetraut haben, die Lösungen zu finden für die drängendsten Probleme. Und deswegen haben wir die letzten 5 Jahre auch genutzt, um an diesen Lösungen zu arbeiten. Und die haben wir jetzt parat. Und im Gegensatz zur amtierenden Landesregierung, wo ich wenig höre, wie sie was für die Zukunft gestalten wollen, haben wir unseren Plan und unsere Ideen für das NRW von morgen.
Kanzler Scholz und die Erzählung, die Sozialdemokratie sei zurück, könnten den Erfolg in Nordrhein-Westfalen gut gebrauchen. Allerdings komme nicht sehr viel Schub aus Berlin, bemerkt dieser ehemalige SPD-Wähler.
Also bis jetzt haben sie sich noch nicht mit Ruhm bekleckert, weil dieses Rumgeeiere da mit den schweren Waffen, das war schon albern von Anfang an. Ja? Die anderen konnten ja auch liefern, so konnten dann Deutschland nicht liefern.
Sogar die Grünen sind ja fürs Waffenliefern an die Ukraine. Das schadet ihnen nicht. Lauter zufriedene Gesichter am Wahlkampfstand der Grünen.
Ich glaube, einen großen Anteil trägt tatsächlich die Arbeit der Bundesregierung, gerade die Arbeit von Annalena und von Robert, die wirklich ihren Job wunderbar machen.
Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock sind im Politik-Beliebtheitsranking Spitze. Ihre Partei wird eine wichtige Rolle spielen, wenn es ziemlich wahrscheinlich eine neue Regierung gibt in Düsseldorf. Nach wie vor unter der CDU oder wieder unter der SPD? Das ist die große Frage vom Sonntag.
Simon Fazer. Eben, wenn gewählt wird, stehen politische Versprechen im Vordergrund. Es geht um politische Inhalte. So auch bei den Parlamentswahlen in Libanon, die übermorgen stattfinden. Doch Libanon ist zudem mit einem weiteren praktischen Problem konfrontiert. Es gibt kaum Strom und das Internet bricht regelmäßig zusammen. Libanon ist am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Wer stellt nun sicher, dass die Wahllokale durchgehend Strom haben und dass die abgegebenen Stimmen auch wirklich gezählt werden können? Aus Beirut die Reportage von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Mittagszeit im Michael-Quartier in Beirut. Bei den Imbissbuden gehen Takeaway-Bestellungen ein. Der 19-jährige Jad Schalter geht ans Telefon. Er studiert Gastgewerbe und Management und arbeitet nebenbei beim Butcher's Express Grill. Er schreibt die Bestellungen von Hand auf einen Zettel. Online bestellen geht nicht, weil meistens funktioniert das Internet gar nicht. Weder in der Imbissbude noch bei ihm zu Hause. Jeden Monat muss ich bei der Mobilfunkgesellschaft ein Datenpaket von 20 GB kaufen, weil der Staat weder Internet noch Strom liefert, sagt er. An diesem Tag hat er auch kein Gas. Der Gasanbieter hat Lieferprobleme und ist verspätet. Der Koch entfernt die leeren Gasflaschen und wartet, bis er die bestellten Cheese- und Veggie-Burger braten kann. Jad Schalter macht beim Lieferanten nochmals Druck. Mit 19 kann er noch nicht wählen, aber er fragt sich, wie die Wahlen am Sonntag überhaupt logistisch durchgeführt werden können, wenn schon im Alltag fast nichts funktioniert.
Now we live in a country. As teenagers, your biggest dream is to leave your country.
Wir leben in einem Land, in dem Jugendliche nur einen Traum haben, es zu verlassen, sagt Jad. Ein paar Straßen weiter hat die bekannte Unternehmerin, Universitätsprofessorin und soziale Aktivistin Asma Maria Andraus ihr Wahlbüro. Die 50-jährige Christin kandidiert fürs Parlament. Sie versteht sich jedoch nicht als konfessionelle Kandidatin.
None of us have electricity, no matter what you believe politically. None of us have electricity.
Niemand hat Strom, Internet oder nur schon stabilen Mobilfunk. Und wir sind fast alle arm, egal wo wir politisch stehen, sagt Asma Maria Andraus. Auf die Frage des Studenten, wie denn Wahlen in einem so maroden Staat überhaupt logistisch durchgeführt werden können, antwortet sie lakonisch.
So to answer your question, how are we doing it? Well, we're doing it. We're doing it the Lebanese way.
Wir schaffen das wie immer auf die libanesische Art.
Let's hope. I mean, I find it extraordinary that on a normal day we never get more than 2 hours of electricity.
An einem normalen Tag haben wir zwar nie mehr als 2 Stunden Strom. Aber das Innenministerium hat versprochen, dass die Wahllokale am Sonntag rund um die Uhr Strom haben werden. Und wie das?
How are they going to do that? Through the mafia of private generators.
Weil die Politik mit der privaten Strommafia für den Tag einen Liefervertrag abgeschlossen hat, sagt Asma Maria Andraus. Das versteht niemand aus einem zivilisierten Land wie der Schweiz, schmunzelt die Kandidatin und erklärt dann, weil der Staat nicht fähig sei, Strom zu liefern, kauften sich diejenigen, die sich's leisten könnten, bei privaten Anbietern Strom zu überrissenen Preisen. Und so mache es auch der Staat am Wahltag. Das sei zwar noch keine Garantie, dass es nicht zu Stromausfällen und Pannen komme. Aber sie vertraut darauf, dass die Anwesenheit der vielen europäischen Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter gröbere Unregelmäßigkeiten verhindert. Asma Maria Andraus ist auch der Meinung, dass die Tage der politischen Elite, die das Land in den Ruin getrieben hat, so oder so gezählt sind. Eine politische Veränderung nach 40 Jahren Misswirtschaft passiert nicht über Nacht, aber ich habe ein gutes Gefühl, dass diese Wahlen den Anfang machen.
My feeling is something is going to happen. Something good is going to happen.
Im Mar-Michael-Quartier hat der Student Jad Schalter die bestellten Gasflaschen inzwischen erhalten. Der Grill brutzelt, die Kundschaft bekommt ihre Hamburger. Der Koch in der Imbissbude nebenan freut sich, dass er in diesen Tagen vor den Wahlen 4 statt nur 2 Stunden Strom im Tag hat. Die Zuversicht der Kandidatin, dass die Wahlen ein Neuanfang sein könnten für Libanon, hat dieser jedoch nicht.
With or without elections is the same.
Diese Wahlen werden nichts verändern. Wahrscheinlich haben wir danach dann wieder nur 2 statt 4 Stunden Strom pro Tag.
Susan Brunner aus Beirut. Dieser Mordfall beschäftigt einen ganzen Kontinent. Ein Staatsanwalt aus Paraguay wurde Anfang Woche während seiner Flitterwochen an einem Strand in Kolumbien erschossen. Das Opfer, Marcelo Pecci, galt als einer der wichtigsten Ermittler gegen das organisierte Verbrechen in Paraguay. Die Behörden vermuten den auch Auftragskiller hinter der Tat, als Quittung für seine Ermittlungen. Neben der Polizei in Kolumbien und Paraguay ermittelt auch das FBI in den USA in diesem Fall. Einem Fall, der vielleicht auch gar nie aufgeklärt werden soll. Südamerika-Korrespondent David Karasek berichtet.
Es war der 6. Tag ihrer Flitterwochen, vermutlich der glücklichste. Marcelo Peccis Frau verkündete in den sozialen Medien, dass sie zum ersten Mal Eltern werden. Nur 2 Stunden später war der zukünftige Vater tot. Die Witwe Claudia Aguilera beschreibt den Tathergang einem Radiosender in Paraguay. Zwei Unbekannte näherten sich mit einem Jetski dem Strand, wo unser Hotel lag. Sie schossen 3-mal auf meinen Mann. Der 45-jährige Marcelo Pecci war ein auf Drogenhandel spezialisierter Staatsanwalt. Der Mann hinter den Ermittlungen in den größten Fällen von Geldwäsche und organisierter Kriminalität in Paraguay. International bekannt, weil er zum Beispiel 2020 den brasilianischen Fußballer Ronaldinho festnehmen ließ. Warum wurde Pecci getötet? Der Mord sei eine Vergeltung der Drogenmafia, sagte der Direktor der kolumbianischen Nationalpolizei, Jorge Vargas, am Abend gegenüber den Medien.
También hay una línea investigativa con Paraguay.
Staatsanwalt Pecci war mit Fällen befasst, die nicht nur in Paraguay, sondern auch im internationalen Drogenhandel eine Rolle spielen.
Internationales.
In Paraguay löste der Mord Bestürzung aus. Die Generalstaatsanwältin Sandra Quiñones sagte an einer Pressekonferenz, der Mord sei eine klare Botschaft des organisierten Verbrechens an die Ermittlerinnen und Ermittler, die ihre Geschäfte störten.
No vamos a retroceder en esta lucha. En nombre de Marcelo.
Wir werden diesen Kampf weiterführen, jetzt im Namen von Marcelo Pecci. Wir werden gegen alles kämpfen, was mit Drogenhandel und organisierter Kriminalität zu tun hat. Diese Aussage ist mit Vorsicht zu genießen. Paraguay wird als Drogenschmuggelroute immer wichtiger. Das Land inmitten des Kontinents ist nicht nur der größte Marihuana-Produzent der Region, sondern auch eine Hauptroute für Kokain Richtung Europa. Paraguay gilt zudem als zweitkorruptestes Land Südamerikas, gleich hinter dem Krisenstaat Venezuela. Justiz und Politik gelten als sehr bestechlich. Staatsanwalt Pecci war einer der wenigen, der regelmäßig Politikerinnen oder Politiker ins Gefängnis brachte. Angesichts dessen ist es unwahrscheinlich, dass der Mord an ihm wirklich aufgeklärt wird. Und generell dürfte sein Tod ein großer Rückschlag im Kampf gegen das Verbrechen in Paraguay sein.
David Karasek im Rendezvous. 13 Uhr. Marina Carobbio, die Tessiner SP-Ständerätin, kämpft für mehr Umweltschutz in ihrem Kanton. Für sie als Vizepräsidentin der Alpeninitiative ist die Verlagerung der Güter von der Straße auf die Schiene eine Kernaufgabe. Und aus Carobbios Sicht gibt es heute Erfreuliches zu sagen. Mehr dazu im Tagesgespräch nach den weiteren Meldungen mit Mario Sturni.
Der Inhaber einer Facebook-Seite ist nicht strafbar, wenn unter seinen Beiträgen andere Nutzer rassistische Kommentare schreiben. Das hat das Bundesgericht im Fall eines Politikers entschieden. Es gebe keine gesetzliche Pflicht zur Überwachung und zur Betreuung eines Social-Media-Kontos, so das Urteil. Ein NATO-Beitritt Schwedens verbessere die Sicherheit in Nordeuropa und verringere das Risiko eines militärischen Konflikts. Zu diesem Schluss kommt ein Parlamentsbericht in Schweden. Das Land will demnächst über einen Beitritt zum Verteidigungsbündnis NATO entscheiden. Die Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter durch den Milliardär Elon Musk ist vorerst auf Eis gelegt. Er wolle zusätzliche Informationen zur Anzahl der Falschkonten auf Twitter, so Musk. Sein Kaufangebot beläuft sich auf 44 Milliarden Dollar.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.